Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich weiß nicht, ob ihr euch da so ein bisschen hineinversetzen könnt, aber ich bin immer ganz angetan, wenn wir hier Gäste haben von Open Doors oder ähnlichen Organisationen, die uns berichten von Christen in dieser Welt, die verfolgt werden. Und ganz schlimm, und ich habe da wirklich eine bildliche Fantasie und versetze mich da ganz oft auch, versuche mich da ganz oft auch reinzuversetzen, ist der Gedanke für mich, verhaftet zu werden für den Glauben. Und dann stelle ich mir vor, wie Menschen, wie gläubige Geschwister in so einem Arbeitslager in Nordkorea dahin vegetieren wegen ihres Glaubens. Und ich überlege, wie fühlt man sich? Hadert man mit Gott? Ist da noch Freude? Wie kommt man zurecht, wenn einem so eine Ungerechtigkeit widerfährt? Nun, wir haben ein bekanntes Vorbild in der Bibel. Und ich möchte mit euch einen Abschnitt lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 1. Und da lesen wir mal ab Vers 12 bis 26. Wem es möglich ist, der steht auch dazu auf, wenn wir lesen. Ab Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt es, um desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort, das du uns gibst, Herr, und wir sehen, wie Paulus, obwohl er seit Jahren gefangen ist, so viel Freude versprüht, Herr, so viel Zuversicht fühlt und so viel Freude weitergeben will. Herr, wir bitten dich, dass wir uns anstecken lassen von Paulus heute. Herr, dass wir uns diese Freude von dir ins Herz geben lassen und dass wir genauso überströmen in Freudigkeit, wie Paulus es getan hat. Bitten dich, Herr, wirke du jetzt an uns, sprich du in unsere Herzen und verändere uns. Amen. Ihr dürft euch setzen. Paulus, ein Gefangener, seit vielen Jahren, schreibt an die Philippa. Und diesen Abschnitt heute, den ich ausgewählt habe, der ist eingerahmt von einem Wort. In Vers 12 lesen wir, er freut sich über die Förderung des Evangeliums. Die Förderung. Das Evangelium wird gefördert. Vers 12. Vers 25 beginnt er dann zwei Verse mit dem Anfang. Er spricht über die Förderung der Philippa. Die Förderung der Freude im Glauben der Philippa. Das ist sein Anliegen. Also, er beginnt damit, er freut sich über die Förderung des Evangeliums in der Gegenwart. Und das schließt er dann ab, diese Freude darüber, mit dem Vers 18, mit den Worten, und darüber freue ich mich. Und er beginnt den nächsten Abschnitt, wo er in die Zukunft blickt, im gleichen Vers, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. So habt ihr eine gewisse Gliederung in diesem Abschnitt. Er wirft einen Blick auf die Zukunft und teilt mit, warum er sich auch weiterhin freuen wird. Paulus sitzt völlig zu Unrecht im Gefängnis. Nichts hat er getan, was es rechtfertigt, dass er Gefangener ist. Aber Paulus sieht Gottes souveränes Handeln in seiner Situation. Paulus sieht, dass Gott am Werk ist, in den schlimmsten Umständen, die wir uns vorstellen können. Vers 12 bis 13 lesen wir. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Es wirkt sich zum Vorteil aus, dass ich hier gefangen bin. In der ganzen kaiserlichen Kaserne. Paulus war unter einer Art Hausarrest. Und wir gehen davon aus, die meisten Ausleger gehen davon aus, dass Paulus an Wachsoldaten gefesselt war. Er konnte nicht weg, sondern er war verbunden mit wahrscheinlich grimmig ausschauenden Soldaten, die nichts anderes zu tun hatten, als dafür zu sorgen, dass Paulus nicht abhanden kommt. Und Paulus sieht die Genialität Gottes darin. Wenn Paulus als freier Mann nach Rom gekommen wäre, was ja eigentlich seine Absicht war, das wissen wir aus dem Römerbrief, dann hätte er allen möglichen Leuten von Jesus erzählen können. Aber hier hat er die Soldaten des Kaisers in seiner direkten Umgebung, die wahrscheinlich auch nicht 24/7 an ihn angefesselt waren, sondern die mussten sich wahrscheinlich auch abwechseln. Und so hat er die Soldaten des Kaisers in seinem Umfeld gehabt. Und Paulus war nicht eingeschüchtert, der war nicht zurückhaltend, der hatte keine Angst, sondern er hat ihnen erzählt, wer Jesus ist. Er hat ihnen das Evangelium gepredigt. Er hat die Chance, die sich darin gibt, sofort erkannt, welche Möglichkeiten der Herr ihm aufgetan hat. Und wir sehen das auch in der Zeit der Gefangenschaft des Paulus, der war ja nicht immer in Rom gefangen, sondern vorher ja auch in Caesarea, nachdem er in Jerusalem verhaftet wurde. Er hat, wenn wir die Apostelgeschichte Kapitel 24 bis 26 lesen, Möglichkeiten gehabt, dem König Agrippa zu predigen und seiner Frau Bernice. Weil er so lange in Gefangenschaft war, hatte er sogar die Möglichkeit, zwei Statthaltern, Felix und Festus, das Evangelium zu predigen. Niemals hätte er diese Gelegenheit gehabt, wenn er nicht gefangen genommen worden wäre. Niemals hätte sich ein Statthalter dazu hergegeben, dass irgend so ein Wanderprediger zu ihm kommt und ihm das Evangelium predigt. Aber Gott hat die Umstände so geführt, dass Paulus genau diese Gelegenheiten bekam. Und das ist das, was Paulus in seiner Gefangenschaft sieht. Gott ist am Werk. Hier ist nichts außer Kontrolle geraten, sondern Gott will, dass ich jetzt hier bin. Und das ist kein okay, ich bin jetzt traurig, aber ich mache das, sondern in die Freude schäumt in ihm über, weil er sieht, dass Gott es gut macht. Gott will, dass Paulus genau da ist, wo er in dem Moment ist. Und Paulus weiß es ganz genau. Paulus erkennt die Umstände als das, was sie sind, und das ist Gottes Wille. Und dann in den Versen 14 bis 18 stellt sich heraus, wie seine Fesseln auch die anderen Brüder ermutigt, das Wort weiterzusagen. Ich lese das. Vers 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Es sind Brüder, die sind nur dadurch, dass Paulus gefangen genommen wurde und dem Hof des Kaisers predigen konnte, so ermutigt, dass sie ihre Angst ablegen und auf einmal anfangen, Jesus zu verkündigen in Freude und aus Liebe. Alles nur, weil sie sehen, wie Gott in den vermeintlich schlimmen Umständen des Paulus souverän und mit Macht wirkt. Aber Paulus erwähnt auch eine zweite Gruppe. Und das ist ein Abschnitt, mit dem habe ich lange gekämpft, weil ich nicht verstanden habe, worum es da geht. Einige verkünden zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Worum geht's da? Was wir sicher sagen können ist, es sind keine Irrlehrer. Es sind keine, die die Menschen versuchen, von Gott wegzubringen. Solche können es nicht sein. Warum? Weil Paulus solche klar benennt. Und Paulus geht hart mit Irrlehrern ins Gericht. Nein, Paulus redet hier von Brüdern. Und die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Das schließt beide Gruppen mit ein. Es sind Brüder. Und hier wird die Sache interessant. Ich habe lange überlegt, was ist das? Es sind offensichtlich Brüder, Gläubige, die mehr gepredigt haben, mehr das Evangelium verkündet haben, um Paulus zu schaden? Ich stelle es mir in etwa so vor, vielleicht waren es Brüder, die einen Trieb dazu hatten, mehr predigen zu dürfen, aber sich vielleicht gehindert sahen durch Paulus, der immer redete. Und jetzt ist er weg, jetzt können wir. Vielleicht so. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und versucht, das Ganze einzuordnen. Und dann ist auf einmal so ein passiert. Und ich habe mich selbst da drin erkannt. Ich habe mich selbst da drin gefunden. Wisst ihr, dass ich hier schon öfters vorne gestanden habe, von meinem eigenen Stolz getrieben und gepredigt habe, ohne große Liebe? Und die wenigsten haben es gemerkt. Wisst ihr, dass ich hier vorne stehen kann und ganz viel Wahrheit predigen kann, das Evangelium in aller Klarheit predigen kann, aber dass mein Herz eine ganz andere Motivation als die Liebe für diejenigen, die vor mir sitzen, hat, dass mein Herz sich vielmehr um mich selbst kümmert, dass der Stolz mich dazu treibt, zu predigen. Viele von euch erinnern sich dran, dass ich hier mal sonntags morgens vorne gestanden habe und mich für eine Predigt entschuldigt habe. Das war so eine. Wisst ihr, das muss nicht alles immer falsch sein, was man hier vorne erzählt, aber es kann die falsche Motivation sein. Es kann sein, dass ich Dinge in Gottes Reich tue, um Aufmerksamkeit zu ergattern, um mich hervorzutun. Und diese Predigten können trotzdem das Herz der Leute erreichen. Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Der Heilige Geist, der ist es, der meinen Schund, den ich rede, nimmt und zu euch in die Herzen trägt und es zu dem macht, was euer Herz verändern kann. Nicht ich kann euer Herz verändern durch das, was ich hier vorne sage, sondern allein der Heilige Geist tut es. Wir sind dazu aufgefordert, Gottes Wort zu reden, aber der Heilige Geist nimmt es und pflanzt es ins Herz. Der verändert, der gibt Ohren zum Hören. Und so ist das, was ich getan habe, brennendes Stroh, wertlos für mich, aber nicht für den, der es hört. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass das ist, was Paulus so freut. Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Das ist das, was Paulus meint. Christus wird verkündigt. Halleluja, preist den Herrn, Christus wird verkündigt. Und darüber freue ich mich. Paulus erkennt das souveräne Handeln Gottes auch in den falschen Motivationen der Prediger. Gott ist so viel größer als wir. Gott ist so viel größer. Und diese Erkenntnis, dass Gott selbst meinen Schund nehmen kann und wirksam einsetzen kann im Reich Gottes, macht demütig. Wir müssen erkennen, dass wir nicht die sind, die groß sich hervortun können. Wir müssen erkennen, dass alles, was dein Herz verändert, niemals von dem hier kommt, der hier vorne steht. Der ist genauso ein Pflegefall wie du. Gott ist es, der souverän an unseren Herzen wirkt. Und diese Erkenntnis hat Paulus. Diese Erkenntnis hat Paulus. Über allem steht Gott. Und Gott kommt zum Ziel. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich den Vers 18 gerade gar nicht ganz vorgelesen habe. Ich lese ihn nochmal. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Soweit habe ich gelesen. Aber der geht noch weiter. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich freue mich über das, was jetzt ist, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Das hört nicht auf. Das geht weiter. Wie kommt Paulus darauf, dass er weiterhin Grund zur Freude hat? Verse 19 bis 20. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Paulus sitzt in Gefangenschaft und er ist sich sicher, er wird nicht zu Schanden werden. Er wird nicht mit Gott hadern über seine Situation. Er wird nicht in Schwermut verfallen. Warum? Weil die Philipper für ihn beten. Er weiß, da ist eine Gemeinde, die beten für mich. Die stehen vor Gott ein und sie beten für mich. Und nicht allein die Philipper erreichen das, sondern und dem Beistand des Geistes Jesu Christi. Der Geist, der Heilige Geist, der in Paulus wirkt, ist der, der die Zuversicht in Paulus gibt, die Freude in Paulus gibt, dass er sich an diesen widrigen Umständen, in denen er lebt, erfreuen kann. Weil der Heilige Geist ihm die Gewissheit ins Herz gibt, dass Gott in jeder noch so kleinen Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt, am Werk ist. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen sollen, kommt mir gerade in den Sinn. Ihr kennt die Stelle aus Römer 8. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das ist, glaube ich, genau das, an das Paulus denkt in diesem Moment. Paulus erkennt in allen Widrigkeiten Gottes souveränes Handeln. Paulus ist sich bewusst, dass nichts davon von ihm kommt, nichts produziert er selbst, sondern Gott ist am Werk. Und dann kommt dieser berühmte Vers, der Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Was für ein toller Vers. Für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Für Paulus ist Christus das ganze Leben. Paulus sagt, sein ganzes Handeln, seine ganzen Umstände, seine ganze Motivation, seine ganzen Erfolge, seine ganzen Rückschläge, alles ist Jesus. Alles ist Jesus. Das ganze Leben ist Jesus. Kann es mehr geben für einen Christen? Gibt es eine Steigerung? Ja. Und das Sterben ein Gewinn. Es gibt noch was Größeres als das Leben, das wir jetzt hier auf dieser Erde mit Christus leben, diese Hoffnung, die wir jetzt haben, die Erkenntnis, dass uns nichts und niemand schaden kann, die Erkenntnis, dass Gott immer am Werk ist und es gibt noch eine Steigerung, ein noch darüber. Und Sterben ist der Gewinn. Paulus kennt das Ziel. Paulus weiß, was auf ihn wartet. Er kennt nicht den Weg dorthin. Er weiß nicht, was morgen ist. Er weiß nicht, was übermorgen ist. Er weiß nur, Gott ist am Werk und er führt mich zum Ziel. Und das Ziel, das ist die Ewigkeit bei dem Herrn Jesus. Die Ewigkeit. Wir werden beim Herrn Jesus sein und ihn anbeten. Und mir fehlen die Worte, die Bilder, uns das so wirklich groß zu machen, weil es so viel größer ist, als unser Verstand begreifen kann. Mir kommt jetzt gerade, ich habe das gar nicht vorbereitet, eine Geschichte in den Sinn. Vor ein paar Wochen stand meine Frau Maike auf einmal völlig entsetzt vor mir. Sie hatte gerade per Telefon erfahren, dass ihr Lieblingskollege bei der Arbeit, nicht bei der Arbeit, aber morgens vor der Arbeit in der Küche tot umgefallen ist. Und sie war schockiert. Es war wirklich ein Kollege, den sie sehr, sehr geschätzt hat. Einer, der wirklich beliebt war bei den anderen Kollegen, der immer mäßigend auf alles eingewirkt hat und der immer einen positiven Einfluss auf die Kollegen hatte. Und sie hatte auch mal ein kurzes Gespräch mit ihm und da hatte sie den Eindruck, dass der gläubig sein muss. Aber sie sind Stress und was so war, nicht weitergekommen. Nun ist er gestorben und sie war bei der Beerdigung und dann wurde am Eingang der Beerdigung gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und er war Mitglied in der reformierten evangelischen Kirche in Westoverledingen. Und nun stirbt so ein Mann und auf der Beerdigung wird gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das war das, was diesen Mann die ganze Zeit angetrieben hat, was ihn so positiv und hat einwirken lassen auf seine Kollegen. Hier war jemand, der genau wusste, wo er hingehört. Und so hat man auf einmal einen ganz anderen Blick auf das, was diesem Mann und dieser Familie widerfahren ist, weil da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung. Und Paulus hatte diese Hoffnung. Paulus wusste, wo es hingeht. Paulus kannte das Ziel. Paulus sehnte sich nach der Ewigkeit. Das ist das Sehnen von Paulus gewesen. Angesichts dieses gewaltigen Gewinns stellt Paulus folgende Überlegung an. Vers 22 bis 24. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit zu fruchtbarer Wirksamkeit, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit zu fruchtbarer Wirksamkeit gibt, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Paulus sehnt sich danach, beim Herrn Jesus zu sein. Paulus hat keine Angst vorm Sterben. Der Tod ist nichts, was wie ein Damoklesschwert über ihm schwebt. Nein, er sehnt sich danach, beim Herrn Jesus zu sein. Das ist der Antrieb, der ihn treibt durch alle Widrigkeiten, die er erlebt. Paulus weiß, wo es hingeht. Und Paulus freut sich darauf. Das ist Freude, die ihn erfüllt. Aber Paulus ist sich auch bewusst, dass er eine gottgegebene Aufgabe hat. Gott hat ihn eingesetzt und Gott hat ihn dahin geführt, wo er jetzt ist. Paulus weiß, ich gehöre hierhin und Gott ist am Werk. Er sieht, dass Gott am Werk ist. So ist es nicht Paulus' Entschluss, wo er zu sein hat oder nicht. Das weiß Paulus auch ganz genau, sondern der Herr, der gibt's. Und wenn die Zeit gekommen ist, ist Paulus bereit, in Freuden bereit. Und bis dahin ist er bereit, genau da zu sein, wo der Herr Jesus ihn hingestellt hat. Genau das zu tun, was der Herr Jesus von ihm möchte. Und ihr Lieben, ich wünsche mir so, dass wir alle so werden wie Paulus. Bereit zu sein, da zu stehen, wo Gott uns hingestellt hat und das anzuerkennen, wie Gott in unserem Leben wirkt, an den Menschen um uns herum wirkt. Und dann geht's zu dem Abschnitt, den ich gerade am Anfang schon erwähnt habe. Vers 25. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bei euch allen sein werde zur Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Hier kommt die Förderung das zweite Mal vor. Er hat festgestellt, hier ist die Förderung. Die Förderung des Evangeliums wird von Gott weitergetrieben in meinen Umständen. Das Evangelium wird weiter gefördert durch das, was ich hier erleide. Aber das Sehnen des Paulus ist die Förderung der Freude im Glauben der Philipper. Und ich glaube, dass wir hier den Antrieb sehen, warum Paulus diesen Brief schreibt. Er will die Freude fördern. Er will, dass die Freude im Glauben größer wird. Und es ist der Antrieb dieses Briefes, die Freude. Das haben wir schon viel gehört. Und wann immer ihr irgendetwas über den Philipperbrief lest, dann lest ihr über den Brief der Freude. Und ich glaube, hier sehen wir den Schlüssel, was der Antrieb ist. Paulus möchte die Freude der Philipper fördern. Er möchte, dass die Freude jedes Einzelnen, der diesen Brief liest, genauso überschäumend wird wie bei ihm selbst. Das ist das, was Paulus möchte mit diesem Brief. Nun, das ist jetzt schon meine zweite Predigt über den Philipperbrief, aber ihr könnt euch in etwa vorstellen, in welche Richtung das geht, wenn ich damit jetzt weitermache. Es werden freudige Predigten. Lasst uns davon anstecken, lasst uns wirklich davon anstecken, dass diese Freude in uns größer wird. Was ist dazu nötig? Wie kann die Freude in uns größer werden? Wie können wir mehr werden wie Paulus? Nun, ich kann euch da keinen Leitfaden geben, weil diese Freude können wir nicht selbst in uns produzieren, die muss Gott uns ins Herz geben. Aber es hilft massiv, in Gottes Wort zu studieren, in Gottes Wort weiterzumachen, immer mehr zu verstehen, wie Gott es meint, wie genial er am Werk ist, wie groß seine Gedanken sind, wie viel größer seine Gedanken sind als unsere Gedanken. Und ich habe das auch schon mit den Ältesten abgesprochen und ich möchte das jetzt von hier vorne auch noch einmal tun. Maike und ich wollen einen Hauskreis gründen. Wir wissen, es gibt zu wenig Hauskreise hier in der Gemeinde und wir werden einen Hauskreis gründen. Und dort werden wir, womit ich mittlerweile schon Erfahrung gesammelt habe, weil ich selber auch einen Männerhauskreis im Moment mache, werden wir den Römerbrief durcharbeiten und lernen, wie genial das Evangelium ist. Und ich glaube, dass das die Freude in uns immer größer werden lässt, wenn wir verstehen, wie wunderbar Gott alles gemacht hat. Wie wunderbar Gott alles zu seinem Ziel führt. Ich möchte euch da einladen. Ich habe keine Vorgaben, nicht älter als 60 oder sowas. Kein Geschlecht ist vorgegeben. Es ist für mich auch nicht wichtig, ob du schon 18 bist oder nicht. Sprecht mich an. Soll im 2-Wochen-Rhythmus stattfinden. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, es gibt einen Männerhauskreis. Auch die Männer sollen sich nicht jetzt ausgeschlossen fühlen, die schon in diesem Hauskreis in dem anderen sind. Wir sind im Römerbrief weit fortgeschritten Und es macht total Sinn, vorne wieder anzufangen, auch wenn man am Ende noch nicht angekommen ist. Es baut jetzt alles aufeinander auf. Ich lade euch herzlich dazu ein, sprecht mich an, wenn ihr Interesse daran habt. Lasst uns noch miteinander beten. Herr, wir danken dir für deine Gnade und Güte, die du über uns ausgegossen hast. Herr, wir danken dir, dass wir die Freude, die Paulus im Herzen hat, sehen dürfen und erkennen dürfen und ja, uns fast die Augen reiben können, wenn wir sehen, wie nach Jahren im Gefängnis Paulus so voller Freude ist. Und wir müssen erkennen, das kann nicht von Paulus selbst kommen. Wir müssen erkennen, niemand kann so eine Freude ernsthaft produzieren. Aber du, Herr, du gibst die Freude. Du gibst die Freude ins Herz und wir strecken uns aus, Herr, nach dieser Freude. Wir wollen lernen von dir. Wir wollen uns verändern lassen von dir und deswegen geht es auch weiter jetzt im Philipperbrief. Wir wollen diese Freude kennenlernen und wir bitten dich, Herr, mach unsere Herzen bereit und verändere du unsere Herzen zu dieser Freude hin. Herr, wir danken dir für diese wunderbare Gnade. Amen.